Herzlich willkommen zum Programm von Radio Prag. Am Mikrofon ist Silja Schultheis. Sie hören die Nachrichten. In Tschechien gibt es bislang keinen ausreichenden politischen Willen zur Ratifizierung eines Vertrages mit dem Vatikan über die Stellung der Kirche im Staat. Dies sagte heute Außenminister Cyril Svoboda in Rom, wo er zu Gesprächen mit einem Vertreter des Heiligen Stuhls zusammenkam. Ein entsprechendes Abkommen, das die Stellung der römisch-katholischen und griechisch-katholischen Kirche in Tschechien regeln soll, war unlängst vom tschechischen Abgeordnetenhaus abgelehnt worden. Im Vatikan war dies auf Enttäuschung gestoßen. Svoboda sagte am Donnerstag, man überlege jetzt, wie die Situation zu lösen sei. Der Vatikan sprach sich heute erneut für die Unterzeichnung eines Vertrages bis zum Jahr 2006 aus. Tschechien ist eines der wenigen Länder in Europa, die ihre Beziehung zum Vatikan noch nicht vertraglich geregelt haben. Premier Wladimir Spidler schließt die Möglichkeit aus, dass eines der Staatsorgane die Abhörung bzw. Bespitzelung des sozialdemokratischen Abgeordneten Josef Hojda angeordnet hat. Dafür gebe es keine Indizien, es handele sich hierbei lediglich um pure Spekulationen, sagte Spidler heute Vormittag vor Journalisten. Hojdar hatte am Dienstag seine Parteikollegen im Abgeordnetenhaus informiert, dass die Polizei einen Tag zuvor eine Abhörvorrichtung in seinem PKW gefunden hatte. Mehr zu diesem Thema im Tagesecho im Anschluss an die Nachrichten. Im Streit um eine EU-Verfassung hat nach Polen nun auch Tschechien ein Einlenken signalisiert. Der derzeitige Standpunkt der Prager Regierung sei nicht definitiv, sagte Ministerpräsident Wladimir Spidler am Mittwoch. Die Änderungen hingen aber vom Verlauf der Diskussion ab, betonte er. Bisher besteht Tschechien unter anderem auf dem Prinzip ein Land, ein EU-Kommissar. Am Wochenende hatte bereits Polen Kompromisse angedeutet. Die tschechische Regierung hat am Mittwoch die Einführung einer Berufsarmee beschlossen. Bis zum Jahr 2006 senke das Verteidigungsministerium die Zahl der Soldaten von derzeit rund 50.000 auf etwa 30.000 und schließe mehrere Standorte, berichtete der Prager Rundfunk. Die Regierung werde Kommunen, in denen Kasernen geschlossen werden, insgesamt 11 Millionen Euro Ausgleich zahlen. Das Berufsheer soll sich im Rahmen der NATO unter anderem auf die Abwehr von ABC-Waffen spezialisieren. Aus Protest gegen Streichungen im Rüstungsetat war im Mai der damalige Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík zurückgetreten. Die Einsparungen machen bis zum Jahr 2008 etwa 1,17 Milliarden Euro aus. Nach einer Meinungsumfrage der Agentur TNS Faktum liegen die Kommunisten in der Gunst der tschechischen Wähler heute vor den regierenden Sozialdemokraten. Mit den meisten Stimmen, 18,6%, könnte die Demokratische Bürgerpartei die stärkste Oppositionspartei des Landes rechnen, gefolgt von den Kommunisten mit 13,7% und den Sozialdemokraten mit 9,6%. Die Christdemokraten würden 6,7% der Befragten wählen. Die kleinste Partei der Regierungskoalition, die Freiheitsunion, würde lediglich auf etwa 1% der Wählerstimmen kommen. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm von Radio Prag begleitet Sie jetzt Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum Tagesecho von Radio Prag, zu dem wir Ihnen auch diesmal wieder hierzulande heiß diskutierte Themen präsentieren. Dies wären heute: Ein aufgedeckter Abhörskandal schlägt derzeit hohe Wellen in der tschechischen politischen Szene. Der tschechische Bergrettungsdienst ist vor der Wintersaison in finanzielle Engpässe geraten. Doch die Prager Regierung wird finanziell aushelfen. Und das Kabinett Spidler hat es definitiv beschlossen. Zum 31. Dezember 2004 wird in Tschechien die Wehrpflicht abgeschafft. Dies und mehr sowie unsere Sendereihe Begegnungen hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Die Tschechische Republik hat einen neuen Abhörskandal. Zumindest sieht es derzeit so aus. Nachdem am Montag im Auto des sozialdemokratischen Abgeordneten Josef Hojda eine Wanze entdeckt wurde, sind weite Kreise der tschechischen Politik in große Aufregung geraten und es mangelt nicht an offenen und versteckten Schuldzuweisungen. Ob es sich nun tatsächlich um eine Abhöraffäre handelt oder ob die Affäre darin besteht, dass eine solche vorgetäuscht wurde, das ist noch völlig unklar.
Derzeit jedenfalls wird Wladimir Spiller die Finanzreform beschloss, mit der man bis zum Jahr 2006 insgesamt 270 Milliarden Kronen, das sind 8,5 Milliarden Euro, einsparen will. Da gab Hoydar an, er könne damit die sozialdemokratischen Wahlversprechen nicht in Verbindung bringen und trat prompt aus der Abgeordnetenfraktion seiner Partei aus. Da sich das Kabinett im Unterhaus jedoch nur auf die Mehrheit von 101 zu 99 Abgeordneten stützen kann, war dieser Schritt alles andere als belanglos. Die Regierung gewann danach eine Vertrauensabstimmung, bei der Hoydar sich der Stimme enthielt, sowie die Abstimmungen über die Reformgesetze nur mit knapper Not. Es ist also nicht verwunderlich, wenn eine Wanze in Hoydars Wagen Anlass zu den verschiedensten Spekulationen gibt. Am Dienstag hatte Hoydar seine Parteikollegen über den Vorfall unterrichtet. Seither ist der Erklärungsbedarf und auch die Skepsis auf allen Seiten groß. Premierminister Spiller hat mittlerweile verlautbart, es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass die Polizei oder ein militärischer bzw. ziviler Geheimdienst mit der Sache zu tun habe. Ähnliche Wortmeldungen kann man auch vom Polizeipräsident Golasch, Verteidigungsminister Kostelka und Innenminister Gross. Letzterer aber meint, weiterhin alle Möglichkeiten untersuchen zu wollen. Es kämen nämlich verschiedene Personen als Täter in Frage, und zwar
jeder, der auch hinsichtlich seiner Interessen diese Vorrichtung theoretisch hätte installieren können. Das heißt, der Staat, obwohl wir diese Möglichkeit derzeit praktisch ausschließen, der Abgeordnete selbst, irgendeine private Sicherheitsagentur oder irgendjemand anderer, der einen Grund haben könnte, dem Abgeordneten Hoydar das Leben schwer zu machen. Das sind alles Versionen, die nun überprüft werden.
Hoydar selbst jedoch deutet an, welche Varianten er für sich eher ausschließen will.
Wie mir ein Untersuchungsbeamter sagte, ist das eine Angelegenheit von mindestens einer Dreiviertelstunde. Also die Vorstellung, dass auf einem Parkplatz jemand beginnt, an dem Auto herumzumontieren, um irgendeine Vorrichtung anzubringen, ist ziemlich unwahrscheinlich. Und sonst steht das Auto hier im Abgeordnetenhaus in der Garage. Ziehen Sie selbst Ihre Schlüsse daraus.
Mit dem Fall werden sich jedenfalls in den nächsten Wochen die Unterhauskommission zur Kontrolle polizeilicher Abhörmaßnahmen und wohl noch einige andere Parlamentsausschüsse intensiv befassen.
Mit Geld haben viele Ressorts in Tschechien zu kämpfen, so auch der Bergrettungsdienst, dessen Situation für diesen Winter kritisch ausgesehen hat. Doch die Regierung wird finanziell aushelfen. Hören Sie dazu einen Bericht von Dagmar Kebalova, es liest Katrin Sliva.
Eine außerordentliche Dotation in Höhe von 28 Millionen Kronen. So lautet der Beschluss der tschechischen Regierung bezüglich der finanziellen Unterstützung des Bergrettungsdienstes. Damit soll ein genauso guter Service wie im vergangenen Winter gesichert werden. Es komme aber noch darauf an, wie schnell das Geld beim Bergrettungsdienst ankommt, denn die Wintersaison beginne spätestens am 10. Dezember, so der Chef des Bergrettungsdienstes Jiří Brožek. Als es noch nicht klar war, ob der Staat helfen wird, waren auch einige Landkreise zur Unterstützung bereit. So beispielsweise der Landkreis Hradec Králové. Dies bestätigte dem tschechischen Rundfunk der Bürgermeister von Deštné im Adlergebirge. Der Landkreis wird den Bergrettungsdienst natürlich finanziell unterstützen. Es wurde über keine Summe gesprochen. Der stellvertretende Landeshauptmann Wladimír Derner sagte, dass der Landkreis alles Nötige unternehmen werde, um den Rettungsdienst funktionieren zu lassen. Der Rettungsdienst ist nicht imstande, die Funktion des Bergrettungsdienstes zu übernehmen, da es sich vor allem um Arbeit im Terrain handelt, wo keiner ohne spezielle Ausrüstung und Technik arbeiten kann. Die Dotation werde für Gehälter der Bergretter und für den Kauf von neuem Material verwendet. Damit werden unter anderem ununterbrochene Notfallbereitschaftsdienste ermöglicht. Es wird auch vermieden, dass Bergretter mit unsicheren, bereits abgenutztem Material wie etwa Seilen und so weiter arbeiten. Was der tschechische Bergrettungsdienst vor allem bräuchte, ist die Schaffung eines Systems, das die Bedingungen für Arbeit und Entlohnung regelt. Sonst könnte es im kommenden Jahr zu einer ähnlichen Krise wie derzeit kommen, so Bergretterchef Brožek.
Wiederholt haben wir Sie darüber informiert und über den Entscheidungsprozess berichtet. Nunmehr aber ist es amtlich. In Tschechien wird die Wehrpflicht zum 31. Dezember 2004 beendet und ab dem 1. Januar 2005 wird es hierzulande nur noch eine vollständig aus Berufssoldaten und Zivilangestellten bestehende tschechische Armee geben. Dies jedenfalls ist das Ergebnis des Beschlusses der Regierung Spittler, den sie am Mittwoch in Prag einmütig gefasst hat und der nach der Kabinettssitzung von Verteidigungsminister Miroslav Kostelka wie folgt verkündet wurde. Die Wehrpflicht wird zum Ende des Jahres 2004 aufgehoben. Die Streitkräfte werden ab dem 1. Januar 2005 vollständig professionalisiert sein. Die Armee der Tschechischen Republik wird so transformiert werden, dass sie bis zum Jahr 2006 über grundlegende operative Fähigkeiten verfügen wird, während sie in den Jahren zwischen 2010 bis 2012 ihre vollständige Einsatzfähigkeit erlangen wird. Die scheinbar im Schnellverfahren durchgeführte Reform der tschechischen Streitkräfte wird so aussehen, dass nach der Anwerbung von rund 3.500 Berufssoldaten in diesem Jahr nächstes Jahr die Aufnahme von weiteren 4.000 zukünftigen Militärprofis erfolgen soll. Demgegenüber wird die Zahl der Wehrpflichtigen schrittweise drastisch abgebaut, und zwar dergestalt, dass am 1. April 2004 die letzten Zivilisten zum Wehrdienst gezogen werden, der für alle Nicht-Berufssoldaten spätestens am Silvestertag 2004 beendet ist. Im Jahr 2006 soll sich die tschechische Armee dann nur noch aus rund 30.000 Berufssoldaten und ca. 8.000 Zivilangestellten zusammensetzen. Finanziell, so der Regierungsbeschluss, sollen sich die Zuwendungen für die neue Berufsarmee jährlich um die 2% des Bruttoinlandsproduktes bewegen, niemals aber unter diese Grenze fallen. Die Reform rechnet mit wesentlichen strukturellen Veränderungen, unter anderem damit, dass sich der Generalstab mit dem Verteidigungsministerium zusammenschließen wird. Es wird zur Konzentrierung und damit Reduzierung mehrerer Kasernen kommen. Militärkrankenhäuser werden sich nur noch in Prag, Brno-Brünn, Olomouc-Olmütz sowie als Fakultät in Hradec-Králové-Königgrätz befinden. Die tschechische Armee wird des Weiteren zum Beispiel nur noch über eine einzige Panzerbrigade mit insgesamt 31 modernisierten Panzern vom Typ T-72 verfügen. Wird sie damit ihre Rolle als NATO-Bündnispartner auch folgerecht? Laut Aussage des stellvertretenden Befehlshabers des Generalstabs, General Rostislav Mazurek, wird sie das durchaus, da sie sich vor allem auf einige fachspezifische Bereiche konzentrieren und diese in die Schlagkraft der NATO-Truppen einbringen wird. Um welche Bereiche es sich dabei handelt, dazu sagte General Mazurek. Das ist zum einen der Bereich der Verteidigung gegen Massenvernichtungswaffen, bei dem es sich hauptsächlich um chemische und biologische Waffen handelt. Des Weiteren der Bereich der passiven Nachrichtensysteme und außerdem rechnen wir auch mit den Feldlazaretts. Hier wird es allerdings eine gewisse Reduzierung geben, und zwar um ein Feldlazarett. Die tschechische Ägyptologie hat weltweit einen guten Ruf. Von dem großen Interesse, dessen sich Ägypten und seine Kulturdenkmäler in Tschechien erfreuen, zeugt unter anderem die Tatsache, dass Ausstellungen mit dieser Thematik nicht nur in der tschechischen Metropole Prag stattfinden. Ägyptische Mumien, Plastiken sowie Fotos aus Ägypten kann man dieser Tage in einer einzigartigen Ausstellung besichtigen, die unter dem Titel Ägypten zur Zeit der Pharaonen vorige Woche im Regionalmuseum der südmährischen Stadt Uherské Hradiště eröffnet wurde. Martina Schneiberger hat sich für Radio Prag erkundigt. Ihren Bericht liest Katrin Sliva.
Im Regionalmuseum, das Slowacké Museum heißt, kann man mehr als 300 Exponate bewundern, die aus verschiedenen Kulturinstitutionen Tschechiens ausgeliehen wurden. Nach der Motivation, eine Ausstellung über Ägypten zu organisieren, fragte ich die Mitarbeiterin des Museums, Markéta Menzlová. Wir haben uns gesagt, dass es gut wäre, auch etwas anderes in unserem Museum zu organisieren, als nur Veranstaltungen zu regionalen Themen. Der Kurator der Ausstellung, der Mitarbeiter unserer archäologischen Abteilung, Miroslav Vaskovich, lernte vor einigen Jahren Pavel Onderka kennen, einen Studenten der Ägyptologie, der gerade einen Katalog zusammenstellte, in dem er ägyptologische Gegenstände aus der ganzen Tschechischen Republik beschrieb. Gemeinsam hatten sie die Idee, diesen Katalog irgendwie praktisch vorzustellen, und dies war der Anlass für unsere Ausstellung. Die meisten Exponate stammen aus dem Stadtmuseum in Moravská Třebová, weitere wurden vom Regionalmuseum in Mikulov, vom Landeskundlichen Museum in Olomouc oder zum Beispiel von der Burg Buchlov ausgeliehen. Die Ausstellung wird durch ein reichhaltiges Begleitprogramm ergänzt, wie Markéta Menzlová bestätigt. Noch vor der Eröffnung der Ausstellung fand hier eine Veranstaltung statt, die für unsere sehbehinderten Mitbürger bestimmt war. Sie trug den Titel »Die Berührung Ägyptens«. Es wurden ca. 40 Exponate ausgesucht, darunter waren auch Originalgegenstände, und die Besucher durften diese Exponate berühren und sich mit ihnen auf diese Weise vertraut machen. Während der Ausstellung werden Veranstaltungen für Schüler organisiert, wie zum Beispiel die Veranstaltung mit dem Titel »Wir lernen das alte Ägypten kennen«, bei der die Kinder unter anderem lernen, ihren Namen in Hieroglyphen zu schreiben. Außerdem werden namhafte tschechische Ägyptologen im Rahmen der Ausstellung Vorträge halten. An den Vorbereitungen zur Ausstellung beteiligte sich auch die Bürgervereinigung Ägyptus, deren Mitglieder Studenten der Ägyptologie sind. Die Ausstellung, die unter der Schirmherrschaft der ägyptischen Botschaft in Prag veranstaltet wird, wird im Regionalmuseum Uherské Hradiště noch bis zum 15. Februar 2004 zu sehen sein.
Und dies war der letzte Bericht in unserem heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Es gibt Momente in der Geschichte, in denen ein Land oder mehrere Länder auf einmal an einem Scheideweg stehen, von wo aus die eingeschlagene Richtung aufgrund der gefassten Entscheidung unaufhaltsam in eine Tragödie führt. So war es auch im September 1938, als das sogenannte Münchner Abkommen unterzeichnet wurde. Durch die darin verankerte Abtretung der Grenzgebiete der damaligen Tschechoslowakei glaubte man, zumindest in einem Teil Europas, das Dritte Reich und seinen Führer zu besänftigen. Welche Konsequenzen diese Appeasement-Politik hatte, ist notorisch bekannt. Aus Anlass des 65. Jahrestages der Unterzeichnung des Münchner Dokuments kamen vor kurzem zahlreiche Historiker aus verschiedenen europäischen Ländern in Prag zusammen, um über die Ereignisse der damaligen Zeit und deren Zusammenhänge zu konferieren. Mehr dazu erfahren Sie jetzt in der neuen Folge unserer Sendereihe Begegnungen. Am Mikrofon ist Jitka Mladková.
Die tschechische Historiographie konnte nur ganz kurz in dem Zeitraum des Prager Frühling von 1968 aufatmen und danach erst wieder nach dem Wendejahr 1989. Die Konferenz zum Münchner Abkommen galt somit für tschechische Historiker als willkommene Gelegenheit, die tschechoslowakische Tragödie aus unterschiedlichen Blickwinkeln der nationalen Geschichtsforschung zu beleuchten. Neue Erkenntnisse sowie im Laufe der Zeit erlangte neue Positionen führen die Zeitgenossen dazu, bestimmte Ereignisse anders zu sehen bzw. anders zu bewerten, sagte bei der Konferenzeröffnung Professor Jaroslav Panek von der Prager Karls-Universität. Er hob die Bedeutung des Historikertreffens unter anderem dadurch hervor, indem er darauf verwies, wie mit dem Thema Münchner Abkommen in den tschechischen Medien umgegangen wird. Auf dieses Thema Bezug nehmend fragte ich ihn, ob er die Art und Weise der Medialisierung der tschechischen Geschichte in der Vorkriegsperiode als irritierend empfindet. Hierauf sagte er:
Ich habe mein Einleitungswort durchaus nicht als eine Polemik mit der vierten Macht im Staate verstanden, das hätte keinen Sinn. Ich wollte vielmehr darauf verweisen, dass sich da eine Art Meinungsschere öffnet. Tschechische bzw. tschechoslowakische Akteure der Münchner Ereignisse werden auf der einen Seite als Opfer des Verrats präsentiert, auf der anderen Seite als absolut unfähige Politiker dargestellt. Unfähig vorauszusehen, flexibel zu reagieren und sich mit der entstandenen Situation auseinanderzusetzen. Auf der einen Seite also die Tschechoslowakei dargeboten wie ein Idealland, das nahezu allen Forderungen einer gerechten Minderheitenpolitik entspricht, auf der anderen Seite wie ein Staat, der kontinuierlich alle nicht-tschechischen Volksgruppen in der Bevölkerung unterdrückte.
Wenn man dann Urteile formulieren wolle, so Panek, und wenn diese auf realen Kenntnissen basieren sollen und nicht etwa lediglich auf der Sehnsucht zu moralisieren, dann müsste man sich mit dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschungen bekannt machen. Eines der zentralen Themen der Prager Historikerkonferenz war das Thema Minderheiten und namentlich die deutsche Minderheit in der Vorkriegs-Tschechoslowakei. Über diese unterhielt ich mich mit Professor Hans Lemberg von der Universität Marburg.
Herr Professor Lemberg, in Ihrem Vortrag heute Vormittag haben Sie allgemein zum Thema nationale Minderheit gesprochen. Sie haben erwähnt, es gab viel Trennendes zwischen einzelnen Minderheiten, auch deutschen Minderheiten, sogar im Rahmen eines Landes. Da denke ich jetzt an Rumänien zum Beispiel. Nun frage ich, durch welche Spezifika zeichnete sich die deutsche Minderheit in der damaligen Tschechoslowakei aus?
Man kann es vielleicht sagen, als erstes, dass es eigentlich zwei Gruppen von Minderheiten gab, nämlich einmal die sogenannten Sudetendeutschen in den böhmischen Ländern und die sogenannten Karpatendeutschen im ehemaligen Oberungarn, das heißt also in der Slowakei. Die beiden sind eigentlich nie so richtig zu einer tschechoslowakei-deutschen Minderheit zusammengewachsen, obwohl sie miteinander von Fall zu Fall zusammengearbeitet haben. Was jetzt die größere sogenannte sudetendeutsche Minderheit anlangt, so war sie erst auch ihrerseits langsam zusammengewachsen aus verschiedenen Teilen. Die Tradition war ja, dass es eine böhmisch-deutsche, eine mährisch-deutsche und eine in Schlesien auch noch vorhandene Bevölkerungsgruppe der Deutschen gab. Und erst nach und nach wurde für sie auf dem Umweg über den Begriff Böhmerland, dieser Begriff, der sich nachher in den 30er Jahren eigentlich erst fest durchsetzte, eine sudetendeutsche Gruppe geschaffen. Was gemessen an anderen Minderheiten im übrigen Ostmittel- und Südosteuropa vielleicht zu einer Besonderheit macht, ist, dass sie zahlenmäßig sehr stark war, dass es also über 3 Millionen Menschen gewesen sind, die nun ihrerseits etwa ein Drittel der gesamten Staatsbevölkerung ausgemacht haben, insbesondere in der westlichen Staatshälfte. Und das ist natürlich eine quantitative Größe, die sozusagen marxistisch gesagt in Qualität umschlagen kann.
Gab es innerhalb dieser Volksgruppe, also der deutschen Minderheit, auch etwas Trennendes? Sie haben in Bezug auf deutsche Minderheit in Rumänien zum Beispiel Religion erwähnt.
Wenn Sie gerade die Religion oder die Konfession erwähnen, halte ich das für absolut zweitrangig, weil die Tradition gerade in den böhmischen Ländern war ja die josephinische Tradition. Das heißt also, Religion und Konfession sind eine Privatsache, die nur danach zu bemessen ist, ob sie gesellschaftlich nützlich ist oder nicht. Das hat im großen Unterschied etwa zum reichsdeutschen Katholizismus oder zum Streit aus der Zeit der Kulturkampfzeit in den böhmischen Ländern dann überhaupt keine Rolle gespielt. Was wirklich getrennt hat gelegentlich, das war eben die politische Ausrichtung. Das heißt also eine Parteienstruktur, die ganz parallel zur tschechischen war, die also sozusagen aus der Tradition des alten Österreich noch kam und die nun dazu führte, dass in den 20er Jahren in der Tat zwei Lager einander gegenüberstanden, nämlich einmal die Aktivisten, die also mit der Republik zusammen auf dem Boden der Republik und sogar mit Regierungsbeteiligung das Beste für die deutsche Volksgruppe, wie man sagt, herauszuholen trachtete, und auf der anderen Seite diejenigen, die der Republik nach wie vor negativistisch gegenüberstanden, die sagten, wir sind in diese Republik hinein gezwungen worden, wir wollen damit nichts zu tun haben, die sich in gewisser Hinsicht doch schon auch arrangierten, indem sie ja auch etwa im Parlament mitarbeiteten und sich wählen ließen. Aber diese negativistische Richtung, wenn man es einmal so nennen will, ist dann also in den 30er Jahren im Rahmen der Sudetendeutschen Partei wieder stärker geworden.
Da möchte ich gleich einhaken. Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass Präsident Beneš bzw. die tschechische Regierung zum Beispiel auch 1937, als sich die politische Lage im Lande zuspitzte, dass die Regierung nicht die eben diese Aktivisten förderte. Worauf ist das zurückzuführen? Hat man einfach der Entwicklung freien Lauf gelassen?
Ich glaube durchaus, dass das ein Stück Demokratie auch gewesen ist oder eine Falle der Demokratie in gewiss bildeten. Und es hatte sich nun tatsächlich herausgestellt, dass 1935 ein Wandel eingetreten war, und zwar ein ziemlich radikaler. Während seit den 20er Jahren über 66%, also über 2/3 der Wählerschaft der Deutschen in der Tschechoslowakischen Republik die aktivistischen Parteien gewählt hatte, hat eben 1935 dieser Bergrutsch eigentlich stattgefunden. Das heißt also, dass die überwiegende Mehrheit die Sudetendeutsche Partei gewählt hat, von der noch nicht so klar zu erkennen war, dass sie nun im Lager Hitlers stand, aber die immerhin ganz andere Richtungen hatte, die jedenfalls nicht mehr dem Aktivismus hinzuzuzählen war. Und wenn nun 1937 die schwach gewordenen Aktivisten, die also nur einen, weiß nicht wie viel, 20% oder noch weniger der Wählerschaft verkörperten, sich mit Forderungen an die Regierung und an den Präsidenten Beneš wenden, dann muss diese Regierung natürlich, wie Demokraten das so tun, davon ausgehen, ausgehen, das ist eine Minderheit und die Minderheit bildet die Opposition und mit der verhandeln wir nicht so verbindlich, wie wir mit der Mehrheit verhandeln würden. Die Mehrheit war aber die Sudetendeutsche Partei, die ganz andere Forderungen nachher eröffnete, vor allem ein Jahr später, 1938, als es mit den Aktivisten schon ganz zu Ende war und denen dann einfach die Regierung mit unter Druck, auch internationalen Druck, teilweise nachgeben musste.
Soweit Professor Hans Lemberg von der Universität Marburg im Gespräch mit Jitka Mladková. Die Autorin der heutigen Folge von Begegnungen wird Sie auch am Donnerstag nächste Woche noch einmal zu einer Sendung über die Prager Historikerkonferenz einladen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Im Namen aller an ihr beteiligten Redakteure danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Begegnungen.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 a 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz, dále od 18.30 na frekvenci 9415 kHz a od 20.30 na frekvenci 9430 kHz.